Hallo ihr lieben Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Bartez Calling. Hier podcasten Dörte und Uta für das Social Network Yammer der Lufthansa Group. Und wenn nicht gerade Corona ist, führen wir unsere tiefschürfenden Gespräche natürlich an der Lufthansa Bartez Cafeteria. Aber die persönlichen Treffen mussten wir einstellen. Aber das macht nichts. Jetzt treffen wir uns halt virtuell, damit wir bloß keinen Strömungsabriss haben beim theoretischen Weltverbessern. Mal alleine, mal mit Gästen erörtern wir hier die richtig wichtigen Themen und die unwichtigen. So oder so, wir freuen uns, dass auch ihr dabei seid. Habt viel Spaß, eure Dörte und Uta. Hallo, liebe Dörte.
Hallo, liebe Uta.
Willkommen zurück an der Bartez.
Ja, für einen Kaffee.
Ach, das sind ja so wunderbare Verabredungen, von denen wir ja im Moment viel zu wenig haben, aber auf die können wir uns verlassen, dass wir uns hier online immer schön zum Kaffee treffen. Und wir haben heute wieder einen wunderbaren Gast am Start, mal aus einer ganz anderen Richtung. Mhm. Und da freue ich mich total.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Startup-Szene ist ja wirklich ein Thema, mit dem wir nicht so oft bei Lufthansa zu tun haben, außer beim ImmoHub, die ja auch einen tollen Job machen. Mhm. Aber so mal wirklich in das Startup-Leben einzutauchen, stelle ich mir wirklich spannend vor.
Ja, und Philipp Baumgärtel, um den geht es ja, den wir gleich hier bewillkommnen. Das ist ein guter Typ und der hat auch ganz bestimmt viel zu erzählen. Der hat auch einen guten, differenzierten Blick auf die Dinge. Und deswegen, ja, das wird ein ganz, ganz lustiges Gespräch und auch ein Gespräch sicherlich, wo wir ein bisschen diskutieren werden. Das finde ich auch gut. Und wo sicherlich auch ein paar ganz gute Wendungen entstehen, wo er uns einfach in die Startup-Szene entführt und uns mit Dingen konfrontiert, die wir so einfach nicht gewohnt sind. Und so soll es sein. Ne?
Genau. Auf geht's.
Auf geht's. Ja, herzlich willkommen. Heute bei der Bartez ist zu Gast ein ehemaliger Lufthansa-Praktikant. Das freut mich total. Ja, wir haben Philipp Baumgärtel heute hier zu einem kleinen Kaffee eingeladen. Moin nach Hamburg.
Hi, alles klar bei euch? Wie geht's?
Alles dufte.
Bei mir auch alles super. Hamburg ist immer wieder mit drin, ne Uta?
Genau, also Dörte ist ja Hamburgerin, nochmal für dich, Philipp. Ja, okay. ja, genau. Aber Philipp ist ja kein Hamburger.
Nee, ich bin Wahlhamburger. Ich bin hier 2011 hingezogen, Ende 2011, nach einer kurzen Stippvisite in Berlin. Nach dem Studium bin ich nach Hamburg gezogen.
Genau. Wo kommst du ursprünglich her?
Also ich bin geboren in Göttingen, aber bin in verschiedenen Ländern und Städten aufgewachsen, in Deutschland, der Schweiz, den USA und habe dann in Österreich studiert und dann bin ich nach Deutschland gekommen, wieder zum Arbeiten.
Super.
Bin ich so als Reisender, wäre jetzt übertrieben.
Globetrotter, also auf jeden Fall bist du ein internationales Gewächs und fühlst dich an allen möglichen Orten der Welt zu Hause,
gehe ich mal davon aus. Ja, auf jeden Fall, das kann man genau so sagen.
Also da muss ich ja kurz drauf referenzieren, da kommen wir aber sicherlich auch später nochmal zurück, nachdem wir uns ja kennengelernt haben bei deinem Praktikum 2010 bei der Lufthansa bei uns im Produktmanagement. Mhm. Hast du uns ja zum Ende deines Praktikums gesagt, also wenn dir eins jetzt klar geworden wäre, dann, dass du niemals für Lufthansa arbeiten möchtest, beziehungsweise für ein großes Unternehmen und bist dann auch sehr konsequent letzten Endes in der Startup-Szene angekommen, ne? Was ja in der Tat ganz andere Welt ist. Und da wollen wir gleich mit dir drüber sprechen. Ich will ganz kurz mal für unsere ZuhörerInnen Revue passieren lassen, was du alles so getrieben hast. Denn das ist ja in der Tat eine ganz, ganz interessante Vita. Also du hast natürlich studiert. Du bist dann von 2007 bis 2011, warst du Boardmember, Consultant, Board Advisor bei Icons, Consulting bei Students. Und dann warst du bei Sponsor Pay, du warst bei Ride With Me, du warst Business Development Manager bei Start Europe, du warst Ambassador to Germany bei den Pioneers IO, du warst bei der Protonet GmbH und du warst Regional Manager für den Bundesverband Deutsche Startups e.V. Dann warst du Mitbegründer und CEO bei Lightboys, richtig?
Interim CEO. Also ich kann gleich nochmal einen kleinen Rapper.
Auf jeden Fall. Du musst unbedingt noch ergänzen. und bist jetzt seit 2017 Co-Founder und CEO von CherryDeck. Und ich wollte das jetzt vor allen Dingen nur deswegen mal auflisten, um halt eben zu zeigen, dass du ja schon ein bisschen rumgekommen bist und dass du ja deine Nase in verschiedenste Firmen und Organisationen reingesteckt hast. Und das ist ja auch das, was dich als wirklich zu einem spannenden Gesprächspartner macht für uns, weil wenn wir jetzt mal auf Lufthansa blicken oder auch auf die Swiss und die Austrian, also die jetzt noch weniger, weil sie einfach kleiner sind als die Lufthansa, aber wir sind ja in der Tat ein Konzern, schlicht und ergreifend, und somit arbeiten und denken wir natürlich ganz anders. Und ja, dadurch, dass jetzt auch natürlich wir gezwungen sind, wir alle aufgrund der wirtschaftlichen Situation unseres Unternehmens zumindest mal uns gedanklich damit auseinanderzusetzen, dass es möglicherweise irgendwann darum geht, einen Job außerhalb der Firma zu finden, ist es natürlich ganz erfrischend, jetzt mal mit jemandem zu sprechen, der diese Barrieren im Kopf auch gar nicht hat, weil er einfach schon so viel unterwegs war und so viel gewechselt hat und so viel kennengelernt hat. So viel jetzt zu meiner Vorrede, aber kommen wir jetzt noch mal zu dir, Philipp. Was magst du zu deiner Person noch sagen?
Okay. Also ich würde gerne direkt dieses Eingangsstatement von dir vielleicht aufgreifen, dass du gesagt hast, ich würde nie für die Lufthansa arbeiten. Also ich glaube, das ist so eine, ich könnte mir vorstellen, dass es viele Leute gibt, die zu unterschiedlichen Firmen oder Marken so eine Art ambivalente Beziehung führen. Also auf der einen Seite, ich liebe die Luftfahrt, deswegen, also ich wollte auch früher, wie wahrscheinlich sehr viele, irgendwie Pilot werden. Und fand die Lufthansa auch immer toll und finde auch die Lufthansa immer noch toll als Marke und bin auch treuer Kunde immer gewesen. Und zur gleichen Zeit habe ich aber in diesem Praktikum Dinge gesehen, die mich in der Arbeitswelt oder mit denen ich mich nicht so identifizieren konnte in der Arbeitswelt, die vielleicht weniger die Lufthansa persönlich als Unternehmen betreffen, sondern eher große Unternehmen. Wo es um Effizienz, wo es um Struktur, wo es um Kultur und sowas auch geht. Also das wollte ich nur einmal ganz kurz, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, einmal kurz nochmal klarstellen. Genau, aber ansonsten hast du die Vita irgendwie ganz gut zusammengefasst. Also ich habe studiert, BWL und VWL, habe dann in der Uni mein erstes Unternehmen gegründet, Ride With Me AT. Es war eine Plattform für Mitfahrgelegenheiten zum Skifahren. Also ich habe in Innsbruck studiert, wollte immer Skifahren, hatte kein Auto, musste mir das irgendwie klar machen. Also haben wir so eine Plattform gebaut und das war irgendwie eine super coole Erfahrungen und habe dann für mich auch festgestellt, eigene Dinge machen, so dass da habe ich Bock drauf. Und
du hattest doch damals auch so ein, ihr habt doch so geile T-Shirts produziert. Wie hießen die denn nochmal? Wie hieß das Label nochmal?
Ach so, du meinst wahrscheinlich Inferno Ragazzi.
Inferno Ragazzi. Ich fand, ja, Inferno, oh wow, ich fand das Label ja schon so geil.
Ja, Inferno Ragazzi gibt's immer noch.
Also, ach, gibt's immer noch. Sehr gut.
Ja, gibt's immer noch. Also ich war damals, ich sag mal so, eher so in Teil der Entourage von Fleming, der da der CEO und der Gründer ist. Aber es gibt immer noch, auch hier in Hamburg, Store in der Schanze, coolen Kunden wie, also mittlerweile auch viel so im B2B-Bereich, machen viel Merch für Kunden wie Porsche oder Puma oder so, also wirklich echt ganz cool. Und ja, aber das ich würde mal sagen, so die ersten 5 bis 10 Jahre meiner Karriere waren so geprägt von so, ey, alles mitnehmen, alles machen, egal ob wie viel man arbeitet oder ob man jetzt viel reisen muss oder nicht. Das war mir schon super, super wichtig, und das hat sich im so retrospektiv auch ausgezahlt, dass man einfach viel macht und viel ausprobiert und viel die Sicherheit nicht quasi an erster Stelle sieht des Jobs, weil ich hatte weder Kinder, noch hatte ich quasi eine Affiliation mit irgendeinem speziellen Ort oder Wohnsitz oder sowas und habe halt gesagt, ob ich jetzt irgendwie so viel oder so viel verdiene, so, das ist mir jetzt alles erstmal völlig egal, sondern ich will jetzt maximale Ergebnisse erstmal quasi im Erfahrungsbereich sammeln, weil mich das halt für spätere Themen wirklich qualifiziert, wenn es dann den Unterschied macht, wie viel ich verdiene, wie viel ich entscheiden kann und wie der Impact auch meiner Person auf mein Umfeld ist und so. Und ich will natürlich, ich hab eine Tochter, will auch noch mehr Kinder haben und will auch später sagen können, so, ich habe einen Impact gemacht. Und das glaube ich, erreicht man halt nur, wenn man wirklich voll auf, also wenn man so Themen wie Sicherheit oder Gehalt in den ersten Jahren vielleicht gerade gar nicht so sehr priorisiert. Genau.
Sehr bewusste Entscheidung.
Ja, auf jeden Fall. Aber auch Spaßentscheidung, ne? Ich bin so ein Lebemensch. Für mich war klar, ich will die geilen Sachen machen, die mich emotional packen. Viele von meinen Freunden sind halt irgendwie in die großen Unternehmensberatungen gegangen, irgendwie zu BCG oder McKinsey oder auch irgendwie zu KPMG. Ich habe auch viele Kollegen, die bei der Lufthansa sind, Praktikum noch, die dann da geblieben sind oder da quasi nach der Uni angefangen haben, ja, als Trainee oder so. Und ich habe für mich einfach gesagt, so, ich kann nicht in so einem, ich will das große Rad im kleinen Teich sein und nicht das kleine Rad im großen Teich. Das war mir persönlich super wichtig.
Mhm. Aber spannend finde ich auch, dass du dich zum einen gegen einen Konzern entschieden hast, aber auch nicht für ein kleines oder mittelständisches Unternehmen, sondern bewusst für die Start-up-Szene.
Ja.
Also Impact zu haben und Dinge neu zu entwickeln, scheint dann tatsächlich in der Start-up-Szene nochmal ganz anders zu sein als bei, ich sag jetzt mal, kleinen Unternehmen, die auch ihren Platz haben. Mhm. Und ich höre so viel von dem Entdecken raus. Ne? Ist es das und was begeistert dich auch heute noch daran?
Mhm. Dazu muss man natürlich auch sagen, vor 10 Jahren war es vielleicht noch anders als heute. Also heute haben sowohl große als auch mittelständische Unternehmen viel besser gelernt, so schnell und agil zu sein, als noch vor 10 Jahren. Also vor 10 Jahren war das so, da war es innovativ, so den Schlips auszuziehen und solche Geschichten und so. Ich weiß noch, ich bin noch bei Lufthansa im Anzug mit Krawatte und so einem Lederkoffer rumgelaufen. Also das muss man.
Echt? Mit Lederkoffer?
Ja, ja, so eine alte Aktentasche von meinem Dad.
Als Praktikant, und, super.
Ja, aber die anderen Praktikanten auch. Also manche hatten einen Rucksack vielleicht, aber da war es sehr schwer denkbar, so dass ein großes Unternehmen sagt so, ja, weißt du was, Philipp, hier, nimm doch mal 500.000 Euro und mach doch mal was Geiles mit in die und die Richtung. So, das ist heute total denkbar, ne, dass Unternehmen ihren Mitarbeitern das Vertrauen schenken und sie so also auch pushen, zu sagen so, hey, wir wissen, du bist intelligent, also mach was draus. Mhm. Ne? Wir wollen dich nicht in den Käfig halten und das ist heute halt anders als früher. Also das muss man auch sagen. Ja, dieses Erschaffen, Entdecken, das, was du gesagt hast, Dörte, das ist halt super wichtig, glaube ich, wenn man in seiner Karriere Value erschaffen will. Heute ist gerade ein Spiegel rausgekommen, wo es darum geht, eigenes Haus besitzen ist schwerer als je zuvor. Und ich glaube halt, wenn man in einem Bereich ist, also wenn man sich heutzutage die Karrierefrage stellt und auch quasi die Vermögensfrage, wie möchte ich Vermögen aufbauen oder möchte ich Vermögen aufbauen? Manche möchten das ja gar nicht, was auch total legitim ist, aber ich möchte das. Dann weiß ich, ich kann, selbst wenn ich gut verdiene, kann ich mir nicht mehr das leisten, was sich die Generation meiner Eltern vielleicht leisten konnte. Also wenn ich jetzt hier in Hamburg, vor 25 Jahren 100.000 Euro im Jahr verdient habe, dann war klar, ich kann mir ein schönes Haus in einer schönen Gegend leisten, kann 2 Autos fahren, kann in Urlaub fahren, alles kein Problem, kriege ich alles finanziert. Wenn ich heute 100.000 Euro verdiene, dann kann ich mir, habe ich ein Lurupen-Reihenhaus. Und was nicht schlecht ist, aber es ist halt nicht vergleichbar mit dem, was man heute bekommt. So. Und deswegen habe ich mir gesagt, wie kann ich quasi finanzielle Unabhängigkeit erreichen? Und ein Weg ist eben die unternehmerische Betätigung. Mhm. Ne? Weil da baue ich Value auf, da baue ich quasi Equity auf und eben nicht nur Gehalt, sondern Firmenanteile, Firmenwerte, die man gegebenenfalls später liquidieren kann oder aus denen ich quasi Gewinne erzielen kann. Das ist natürlich auch ein Risiko, kann auch sein, dass es nicht klappt. Aber dann hole ich mir halt einen Job. Ja? Weil ich bin zum Glück nicht, glaube ich, nicht irgendwie auf den Kopf gefallen. Und mein Credo ist da so, ein Job finde ich immer.
So. Mhm. Genau. Heißt natürlich auch, also wenn man jetzt mal überlegt, und da werden wir später ja auch nochmal darauf kommen, also wenn wir darüber sprechen, wie du zum Beispiel Mitarbeiter auswählst, ne, und welche Skills es dann braucht, aber es braucht ja vor allen Dingen, wenn man natürlich auch als Gründer, also unternehmerisch tatsächlich wirksam wird, dann brauchst du ja schon gesundes Selbstvertrauen, gutes Selbstwertgefühl, Risikobereitschaft und naja, ein bisschen Lust aufs Abenteuer tatsächlich, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist wie, ich weiß nicht, ob das jetzt ein guter Vergleich ist, aber es ist am Ende wie mit dem Kochen, ja. Man kann das auch lernen, wie man gründet. So, es gibt viele Ressourcen dazu, wie man Dinge tut und wie man Dinge halt nicht tut. Man muss nicht jeden Fehler selbst machen. Und dazu gehören so Sachen wie, es ist mittlerweile relativ statistisch relativ klar, dass jeder Unternehmer, der so einen eigenen Mentor hat, jeder Gründer, der einen richtig erfahrenen Mentor hat, mit dem auch regelmäßig interagiert, dass die erfolgreicher sind als die, die das nicht haben. So, und das bedeutet, wenn ich gründe, dann weiß ich muss mir einen Mentor holen. So, das muss man dann immer noch machen natürlich, das ist nochmal eine andere Sache, aber es gibt ganz viele solche Beispiele, wie man sowas schaffen kann. Da gibt es diverse statistische Erhebungen mittlerweile und man muss natürlich auch noch gutes Problem lösen. Also es geht nicht unbedingt um die Idee, sondern man muss das richtige Problem finden, was man lösen kann. Und da muss man halt das Abenteuer erlauben, zu sagen, okay, ich entwickle da die passende Lösung für. Und gerade jetzt, wo, also gründen, du kannst quasi fast kostenlos gründen mittlerweile. Also ich kann eine GbR gründen, das kostet mich 0 Euro, ich muss nicht zum Notar, ich kann eine Internetseite mit einem Baukastensystem umsonst aufbauen und kann meine ersten Kunden da ranholen, ohne dass ich jetzt ein Produkt habe und mir das vorfinanzieren durch eine Pre-Funding-Kampagne oder sowas. Ne? Das ist alles möglich heute und man muss gar nicht mehr so viel Risiko eingehen wie vielleicht Gründer vor 50 Jahren, die halt Maschinen kaufen mussten, wo es darum ging, also wenn man Mitarbeiter anstellte, wo die Arbeitsplatzsicherung ein ganz anderes Thema war als heute. Wenn ich einem Mitarbeiter heute sage, hey, wir sind ein Startup, wir wissen nicht, wie es in 2 Jahren aussieht, wo wir dann stehen, dann ist das nicht mehr so shocking, wie es vielleicht vor 50 Jahren für jemanden war. Ne? Also das ist, vielleicht ist es gar nicht mehr so viel Abenteuer. Vielleicht ist es einfach ein echter Career Path. Kann man ja auch.
Vielleicht ist es ja so. Also. Ja, guter Punkt. Ja, ihr habt beide ja schon mal miteinander gesprochen, aber erlaubt mir einfach nochmal die Frage, was macht Cherry Deck genau und was ist euer USP? Mhm. Ich bin jetzt wirklich nochmal neugierig aufs Detail geworden,
Philipp. Okay. Also CherryDeck ist ein Marktplatz für Fotografen und Videografen. Das heißt, wir helfen Unternehmen dabei, ja, die richtigen Leute zu finden, wenn es darum geht, visuellen Content zu erstellen. Also unser Markt ist ein sogenannter Red Ocean. Das heißt, also, es gibt viele Competitors, die ähnliche Produkte anbieten. Jeder hat aber quasi so eine kleine Differenzierung. Bei uns ist die Differenzierung, dass es für Unternehmen eben deutlich kostengünstiger ist und deutlich effizienter ist einfach, also als für andere Unternehmen. Das Ganze funktioniert so, wir haben eine riesen Database an Fotografen, Videografen in 110 Ländern, von gut bis sehr, sehr gut. Ja, also kann nicht jeder mitmachen, also muss schon mindestens gut sein. Und Unternehmen können auf diese Datenbank zugreifen, wenn sie halt Projekte haben. Ja, und das geht von kleinen Mini-Projekten wie, ich habe mal ein Event, brauche irgendwie einen Filmer, bis hin zu Festanstellungen, aber auch große landesweite Kampagnen mit mehreren Standorten, wo quasi sehr viel Content generiert werden muss über ein komplexes Projekt hinweg. Also das ist ganz unterschiedlich und das kann man eben über so ein Self-Service-Tool mit so einer Suchmaschine, also wie so ein Trivago-Suchmaschine, die richtigen Leute zusammenpicken und selber das alles managen, oder man kann das mit uns zusammen machen über ein Briefing-System, wo die Leute das einstellen können und wir finden die passenden Leute für die. Und die haben quasi kein Headache und es passt zu deren Budget. Das heißt, du gehst nicht wie bei einer Agentur, dass die Agentur quasi das Budget versucht, hart zu pushen, sondern wir arbeiten halt mit deinem Budget, was du hast. Ja, wenn du sagst, ich muss das und das machen, ich habe 5.000 Euro, dann finden wir die Person, die das macht für 5.000 Euro, so wie du das brauchst. Versus, wenn du zu einer Agentur gehst, dann sagst du dir, was du brauchst und dann machst du dir einen Kostenvoranschlag für 30.000. Und dann musst du halt handeln und hin und her. Also jeder, der zuhört, der sowas schon mal gemacht hat, weiß, wie das läuft. Und wir versuchen einfach so schlank und effizient zu sein. Und haben mittlerweile auch über 700 Unternehmen, die CherryDeck nutzen. Dabei auch große Namen wie Four Seasons Hotel, Müllermilch, About You, Adobe, Google. Also ganz viele, aber auch viele kleine Unternehmen. Also wirklich, ja, macht Spaß auf jeden Fall.
Und das Geschäftsmodell ist provisionsbasiert.
Also die Fotografen und Videografen, die können ein Membership bei uns machen, das heißt eine bezahlte Mitgliedschaft für unter 100 Euro im Jahr. Da haben sie dann Zugriff auf dieses Jobboard für unter 100 Euro im Jahr. Da können sie dann Bewerbungen verschicken und kriegen noch Zugang zu so verschiedenen Tools, ein bisschen Lead Generation, zu Educational Content, also Webinaren. Also CherryDeck hat verschiedene Revenue Streams, also einerseits haben wir ein Membership für unsere Mitglieder, wo sie zusätzliche Vorteile bekommen, muss man nicht machen, macht aber Sinn am Ende des Tages. Dann kriegen wir Provisionen für die Jobs, die wir vermitteln. Die sind deutlich geringer als bei anderen Agenturen. Bei anderen Competitors, also bei Competitors gibst du bis zu 50% ab, bei uns zwischen 15 und 25. Und dann bieten wir für manche Kunden bieten wir auch so ein bisschen so Campaigning an, also entwickeln zusammen mit denen kreative, coole Ansätze, wie man mit unserem Netzwerk zusammenarbeiten kann. Also zum Beispiel für Polestar, das Elektroautomarke, machen wir eine große deutschlandweite Competition zur Content-Erstellung für deren Showrooms zum Beispiel. Und dann kriegen halt verschiedene Fotografen für so einen Roadtrip, kriegen das Auto, können halt da Content erstellen und machen dann Präsentationen bei denen in den Showroom. Das ist für uns auch immer cool, ab und zu solche Projekte zu machen, weil wir dann mit unserer Community und mit unseren Kunden so ein bisschen enger noch zusammenarbeiten können, als wenn es so dieses rein transaktionsbasierte Marktplatzmodell ist.
Klar.
Genau.
Du hast ja für den Bundesverband Deutsche Startups gearbeitet und hast da ja auch viele Events organisiert und bist ja mit der ganzen Szene permanent zusammengekommen. Wie kann man denn sagen, ist Deutschland aufgestellt zum Thema Gründer? Mhm. Und also ist das eine starke Szene und baut die sich aus oder was würdest du darüber sagen?
Also einmal muss ich sagen, mein Engagement für den BVDS war rein lokal und auch, ich sag mal, so zeitlich ein bisschen begrenzt. Ich habe aber trotzdem viel mit der Startup-Szene gemacht, auch in meinem Zeit mit Pioneers und Start Europe. Also da habe ich sehr, 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 sehr viele Leute kennengelernt und viel auch ganz europaweit gemacht und konnte auch einen guten europäischen und amerikanischen Vergleich ziehen, teilweise, wie die Leute so drauf sind, ne? Also was passiert. Und ich glaube, wir haben in Deutschland sehr viele Vorteile, die uns gut nach vorne bringen in wichtigen Bereichen. Zum Beispiel hier findest du viele gute Talente, viele gute Technologietalente auch in bestimmten Bereichen. Also zum Beispiel gerade so in München, im Rhine Valley, also alles zwischen Frankfurt und Stuttgart, Karlsruhe und so, diese ganze Region, super, super stark. Dann alle Universitäten bieten mittlerweile sehr starke Technologielehrgänge an, also nicht alle, aber sehr, sehr viele. Du findest auch so lokale Cluster, in denen sich die Leute gut miteinander vernetzen können, Berlin allen voran, aber auch in anderen Städten wie Hamburg, München, Köln, Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig, Dresden, was weiß ich, findest du auch diese Cluster mittlerweile. Wir sind da, glaube ich, schon jetzt grundsätzlich jetzt nicht schlecht aufgestellt. Es gibt natürlich extrem viele wichtige Nuancen, in denen wir noch viel mehr machen müssen. Also das eine Thema ist Geldverfügbarkeit, das heißt, beziehungsweise wie viel Geld wird wo investiert. In Deutschland ist immer noch an vielen Stellen, also da geht es gar nicht so um diese Fonds, sondern auch im Angel- oder im Frühphasenfinanzierungsbereich, dass da wird eher gekleckert oft als geklotzt. Also es müssen einfach große Beträge mit viel Risiko investiert werden, damit die Leute auch große Träume erreichen oder große Visionen umsetzen können. Es ist immer so schön die Frage, der schlaue, große VC, also Venture Capital Finanzierer, die fragen meistens eher so die Frage, wie groß kann es sein, wenn es funktioniert? Und die deutsche grundsätzliche Frage ist erstmal so, kann das funktionieren? So. Und darum geht es gar nicht so sehr, ob das funktionieren kann oder nicht. So, klar muss man das auch so ein bisschen checken, man muss so eine Due Diligence machen und auch verstehen, ist das jetzt grundsätzlich möglich oder nicht. Aber wenn es grundsätzlich möglich ist, dann ist das eigentlich genug. Dann ist nur noch die Frage so, wenn das klappt, kann das halt ein Multimilliarden-Value-Creator sein, dieser Gründer oder diese Gründerin, dieses Team, oder weil die Idee entwickelt sich sowieso immer noch mal ein bisschen anders vielleicht. Und dann ist das Thema Datenschutz, Datensensibilität ist in Deutschland ein ganz spezielles Thema. Das wird an vielen Stellen, finde ich, komplett an der Realität vorbeigearbeitet. Also nur mal zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel, wenn ich jetzt Spam-E-Mails verschicke, ist das Problem, was ich habe, tausendmal größer, als wenn ich zum Beispiel unerwünschte Postmailings verschicke. Also ich habe jeden Tag in meinem Posteingang irgendwelche Werbung von irgendwelcher Scheiße, die mich nicht interessiert, irgendwelche Kataloge oder sonst was, und ich kann dagegen nichts tun. Da werden Bäume durch die Gegend geschickt, um meinen Briefkasten zuzumüllen. Aber wenn ich eine E-Mail an jemanden schicke, der vorher nicht dreimal das Opt-in gegeben hat, so, dann muss ich da hunderte von Euros für blechen. Also das ist halt so, macht es komplett sinnlos. Auch die Deutschen selbst sind oft so, dass sie sagen, ja, aber was ist denn mit den Daten? Und das sind Sachen, die ich teilweise nicht nachvollziehen kann. Die auch nicht, also ich will nicht sagen, dass der Datenschutz nicht wichtig ist. Der Datenschutz ist durchaus wichtig. Jeder Hersteller sollte dazu aufgerufen sein, die richtigen Datenschutzmaßnahmen ihrer Databases zu gewährleisten, dass jetzt Unbefugte nicht an diese Daten kommen können. Aber es muss möglich sein, für einen Werbetreibenden in Deutschland mit Werbetreibenden in den USA mithalten zu können, weil Internetgeschäftsmodelle halt nun mal global sind und nicht an der Grenze halt machen. Und da sehe ich ein großes Hindernis in Deutschland. Und nicht zuletzt ist die Politik, was so Digitalthemen überhaupt angeht, gänzlich ja, unterqualifiziert, muss man einfach sagen. Also die meisten politischen Entscheider haben sich eben über viele Jahre politisch hochgearbeitet und haben an vielen Stellen sicherlich Kompetenzen, sind aber an anderen Stellen für die Challenges, die wir haben, eben ja, einfach ungeeignet. Keine Leute, die da an diesen Posten sitzen sollten. Und leider löst das Problem kann halt nicht gelöst werden, indem man quasi so, ich sag mal, so einen Internetminister etabliert, sondern der Kopf muss das können. Ja? Also die Frau Merkel müsste das können. Ja, jetzt wird sie nach 16 Jahren jetzt ja nicht mehr Kanzlerin sein, aber die nächste Person, die jetzt da kommt, und wahrscheinlich entweder wird es der Herr Laschet oder die Frau Baerbock, vielleicht noch Olaf Scholz, ja, wahrscheinlich nicht, die müssen das halt können. So. Und ich sehe jetzt schon, dass Herr Laschet das nicht kann. Frau Baerbock noch eher, aber auch da ist noch viel Nachholbedarf gibt. Aber es ist natürlich auch nicht das Wichtigste oder nicht das einzige wichtige Thema in Deutschland. Ja, es geht ja auch um Außenpolitik, es geht um Soziales, also man muss halt in der Breite natürlich auch was können. Man kann jetzt auch nicht alles können als Politiker, also es ist schwierig. Ja, aber summa summarum, jetzt habe ich die ganze Zeit geschwafelt. Ich glaube, wir sind jetzt nicht super schlecht aufgestellt, aber es gibt an vielen Stellen, ist es noch sehr aufholbedürftig.
Also zum Thema Datenschutz könnte ich jetzt mit dir eine treffliche Diskussion anfangen. Da bin ich ja gänzlich anderer Meinung. Nee, nicht gänzlich, aber doch zum großen Teil. Mhm. Weil klar, du sprichst jetzt natürlich aus Unternehmersicht und das ist ja total legitim. Ich würde da jetzt mehr aus Konsumentensicht sprechen und nicht alles, auch wenn wir jetzt auf den ersten Blick gegenüber eines Amerikas oder USA einen Wettbewerbsnachteil dadurch haben. Man muss ja nicht jeden Mist, was die jetzt fabrizieren, jetzt dem danach eifern. Also es geht ja schon auch darum, die Dinge besser zu machen und vielleicht auch ein bisschen smarter. Und vielleicht findet sich ja auch ein Weg, wo eben dieses ganze Thema Daten Missbrauch beziehungsweise dieses zugeschwemmt werden mit Information, Kommunikation, also dass es da eine Alternative dazu gibt.
Ich stimme mit dir überein. Wenn man jetzt mal ein Beispiel nimmt, also die großen erfolgreichen Unternehmen, die alle anderen Unternehmen dominieren, das sind Google, Facebook, Apple, Amazon, dann kommen natürlich
Tesla demnächst.
Ja, Tesla sitzt halt nicht auf der Struktur des Internets.
Also nee, das
der
stimmt.
Struktur.
Ja, ja, ja.
Ne? Die sind sehr wichtig, sehr ernst zu nehmen, aber die sind jetzt nicht so, der Schlüssel bei den anderen Unternehmen ist, das ist wie so eine Zollbrücke. Also wenn ich was in der App verkaufen will oder wenn ich was im Internet im Handel verkaufen will oder wenn ich in einer Suche auftauchen will oder wenn ich über ein Netzwerk Menschen erreichen will, dann ist eines dieser Unternehmen dort und hält die Hand auf und sagt, Google Ad, kein Problem, kannst du haben, kostet 2,50 Euro pro Klick. Amazon, ja, klar, du kannst hier dein Proteinpulver verkaufen, weltweit kostet 30% von dem, was du verkaufst. Die Idee, dass ein global dominantes Modell zu machen, das ist halt in dieser deutschen Kultur einfach nicht verankert und da spielt der Datenschutz eben noch eine Rolle, weil es gibt viele, die hier ähnliche Dinge versuchen, die aber nicht umsetzen können, ne? Oder nicht legal zumindest umsetzen können. Ich frage mich halt, es führt halt am Ende dazu, dass man das entweder in China machen muss, man schließt die einfach raus, baut seine eigenen Dinger, ja, ich baue einfach WeChat, da ist alles drin. Das ist, finde ich, nicht die richtige Art und Weise, es zu machen. Oder es ist so wie hier, dass der gesamte Mittelstand abhängig ist von amerikanischen Unternehmen. Das ist die Realität. Und da wäre es mir lieber zu sagen, man weicht den Datenschutz auf und ist nicht abhängig von amerikanischen Unternehmen, sondern kann seine eigene Lösung bauen. Aber da kann man auch stundenlang drüber diskutieren. Da hast du
vollkommen. Ja, aber spannend fand ich deinen Petitum zu sagen, ja, alles das, was Digitalisierung und eben halt dann auch Datenschutz betrifft, das geht nicht nur einer Person in der Regierung an, sondern das muss integriert sein in das tägliche Handeln, weil das Teil ist von dem, wie die Gesellschaft und die Wirtschaft heute funktioniert, ne? Und das ist, glaube ich, echt ein wichtiger Teil. Und dann eben auch die Frage an alle Startups, wie repräsentiert seid ihr in der Lobby, in der Arbeit mit der Regierung? Welches Standing habt ihr? Wie viel wird darüber gesprochen? Weil draußen sehe ich jetzt Höhle der Löwen und man hat den Eindruck, ja, da geht schon so einiges, aber ich habe auch schon vor unserem Gespräch vermutet, dass das nur die Spitze eines Eisberges sein kann und dass es viel schwieriger ist, heutzutage Startups und das Umfeld für Startups hier in Deutschland auch so zu etablieren.
Ja, du hast vollkommen recht. Also kann ich jetzt gar nichts mehr zu sagen. Also es ist halt super wichtig, dass also gar nicht mal nur Startups, also auch ein Unternehmen wie die Lufthansa hat da eine gewisse, sage ich mal, Verantwortung. Ich glaube, die Lufthansa, dadurch, dass sie global aufgestellt ist, war das schon immer so, hattet ihr da vielleicht sogar einen gewissen Vorteil manchmal? Weil die Lufthansa, also wenn ich mich jetzt als Lufthansa-Kunde sehe, ich meine, ich bin letztes Jahr, glaube ich, nur 3-mal geflogen oder sowas, aber davor bin ich eigentlich fast jede Woche geflogen und auch fast immer Starlines und sehe, dass da schon sehr vieles ganz gut klappt aus User-Sicht. Ja, es gibt noch ein paar Sachen, die man nicht versteht, die so ein bisschen, wo man ein bisschen Background-Info braucht, wie zum Beispiel, wieso muss ich mich überhaupt einchecken? Warum geht sowas nicht automatisiert? Wieso kann ich nicht quasi mit einem Klick irgendwelche Sachen buchen? Warum muss ich in der Warteschleife sein irgendwo? Warum kann ich nicht quasi über Instagram meine Sachen regeln, über einen Bot oder so? Warum kann ich nicht Lufthansa eine Direct Message schreiben? Also das sind alles so ein paar kleine Sachen, die aber jetzt nicht so super krass kriegsentscheidend sind. Was aber bei euch, also als ich seit 2010 da war, da sind mir kulturell manche Dinge aufgefallen, nämlich dass, also wie ein großer Konzern Innovation oft verhindert. Das liegt oft gar nicht an der einzelnen Person, sondern es liegt an der Organisationsstruktur und Kultur. Also ich weiß zum Beispiel, ich musste damals bei der Lufthansa ein Benchmarking machen. Das heißt also, ich musste ein Produkt vergleichen mit Konkurrenzprodukten. Ja, also da ging es um irgendwas im Entertainment. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Und hab mir dann irgendwie 50 Airlines da geschnappt und habe halt gesagt, so, ja, wie machen die das? Hab da so eine Matrix aufgestellt, so eine Tabelle und habe dann halt gesagt, okay, die macht das so, die macht das so, die macht das so. Und dann war das Fazit, war nicht, okay, gut verglichen, sondern das Fazit war halt, ja, nimm doch mal Emirates raus, nimm doch mal Singapore Airlines auch noch raus, Etihad vielleicht auch und nimm doch mal nur United, Air France und British Airways. So. Und dann sind wir nämlich auf Position 1. So, und dann habe ich gedacht, okay, weil das sind ja unsere direkten Competitor. Da habe ich gesagt, okay, weil wenn das Verständnis ist quasi, dass man intern die Sachen so aufbaut, dass man in so einem Ranking auf Platz 1 ist, damit man quasi dem Chef sagen kann, hey, wir sind hier richtig gut aufgestellt, das verhindert dann nämlich quasi den Wettbewerb und die Innovation, weil die Realität wäre gewesen, dass Emirates, was weiß ich, den größeren Screen hat, Etihad hatte irgendwie mehr Filme oder ich weiß nicht mehr genau, wie gesagt, worum es ging, aber man würde halt sehen, okay, man ist eigentlich nur so im Mittelfeld und die amerikanischen Airlines sind schlechter, aber die sind jetzt auch nicht der glaube ich, für den Kunden der riesen Benchmark für das mega geile Produkt, muss man einfach so sagen. Ne? Das ist halt ein Kulturthema. Und da können große Unternehmen von Startups lernen, indem sie sagen, es muss möglich sein, dass ganz unten, also ganz grassroots-mäßig die Leute, die direkt da an solchen Themen arbeiten, dass die ganz oben direkt das Feedback geben können, zum Beispiel. Dass das nicht durch 5 Hierarchiestufen durch muss, wenn ich irgendwas Neues machen möchte, sondern die Leute, die direkt an der Geschichte arbeiten, die müssen sagen können, das muss geändert werden. Und dass das Gehör bekommt. Die müssen das nicht am Ende entscheiden. Ja, es kann immer noch jemand entscheiden. Und klar kann der CEO nicht entscheiden, wie groß ist jetzt der Screen. Das ist viel zu kleinteilig. Aber es muss zumindest diese Kanalmöglichkeit geben. Weil dann kommst du halt an einen Punkt, wo plötzlich Dinge gesehen werden.
Darf ich ganz kurz einhaken? Also zu letzterem gebe ich dir recht. Aber du weißt, also wir haben uns ja im Produktmanagement getroffen und also ich kenne diese Aufgabenstellung und so weiter und so fort. Ich glaube, ich möchte aber eine Sache noch in die Waagschale werfen. Und zwar, es ist ja nun mal so, dass eine Airline, weißt du ja selber, eine sehr geringe Marge hat. Ne? Das heißt, wir haben ja wirklich so gut wie kein Spielgeld tatsächlich, die wir mal eben so in Innovationen stecken könnten oder auch in neue Produkte. Das heißt, wir müssen ja bei jedem Ding ständig abwägen, ne? Also wo investieren wir rein? Und deswegen müssen wir ja auch immer wieder überprüfen, was bringt den größten Kundennutzen und so weiter und so fort. Und wenn es um Konkurrenz geht, dann ist es schon nicht ganz so doof, finde ich, zu sagen, naja, wir sind eine Hub-Airline und wir sind eine europäische Hub-Airline und unsere direkten Konkurrenten sind nun mal europäische Airlines, ja. Und also wenn es darum geht, dass der Kunde eine Kaufentscheidung trifft, dann guckt er ja, von wo nach wo will ich fliegen. Dann wird er sich entweder für eine Lufthansa, eine British Airways oder eine Air France KLM entscheiden.
Weiß ich nicht. Ich glaube, weil immer wenn ich nach Asien fliege, fliege ich wahrscheinlich mit Emirates über Dubai oder mit Etihad, weil ich will halt nach Bali, nach Australien, nach Singapur. Wenn ich in die USA fliege, dann kann es sein. Und wenn ich nach Afrika fliege, fliege ich vielleicht auch noch Air France. Aber beim Rest ist es halt, glaube ich, echt fraglich. Ne?
Ja, du, absolut. Ich will nur sagen, also das sind halt alles so Abwägungen, ne, die man halt dann, da kann man natürlich auch ständig drüber diskutieren. Ja. Was ist jetzt das richtige Zielsystem, ne? Und worum geht's und worauf fokussieren wir uns jetzt und was sind die Guidelines, die uns sozusagen dazu führen? Ich will das jetzt nicht unbedingt hundertprozentig gutheißen. Ich will nur sagen, in einer komplizierten Organisation ist es auch klar, natürlich, dass Entscheidungswege komplizierter sind, ne? Also das ist natürlich in einem kleinen Unternehmen sicherlich wesentlich leichter. Das wäre ja furchtbar, wenn es nicht so wäre. Aber da würde sich meine nächste Frage anschließen. Würdest du sagen, dass diese Kultur tatsächlich in jedem Startup vorhanden ist? Oder hast du auch, sag mal, weil unter Startup verstehe ich jetzt erstmal ein recht neu gegründetes Unternehmen, weil irgendwann bist du ja einfach nur ein kleines oder mittelständisches, also kleines, mittleres oder größeres mittelständisches Unternehmen. Aber ist das tatsächlich überall gleich oder hast du da schon auch andere Strukturen kennengelernt?
Nee, das ist natürlich nicht überall gleich. Also das ist immer sehr gründerabhängig am Ende, ne? Also das ist wie bei allem anderen auch, der Fisch stinkt vom Kopf und der Gründer macht die Kultur und die Leute, die er auswählt, machen die Kultur. Aber die Leute natürlich, aber die Leute sind ja vom Gründer wieder ausgewählt. Das heißt also, der Gründer ist am Ende die Wurzel allen Übels oder allen Gutens auch irgendwie. Und nicht jedes Unternehmen, was quasi neu gegründet ist und die Ambitionen hat, exponentiell zu wachsen, was quasi so die Definition von Startup ist, bringt dann natürlich auch diese Kultur mit. Ja, es gibt auch sehr hierarchisch denkende und sehr brutale Leute, die trotzdem auch sehr erfolgreich sind, ne? Muss man auch einfach so sagen, ne? Es gibt auch so die Träumermodelle von Leuten, die sagen, ja, alle dürfen mitentscheiden. Also wo es auch funktioniert teilweise. Ne? Das ist dann, am Ende kommt es darauf an, wie man es umsetzt. Genau, aber ich glaube, wie gesagt, trotzdem, also um auf diesen anderen Punkt zurückzukommen, es gibt dieses, wir haben uns ja kennengelernt, da hast du, glaube ich, an der First Class gearbeitet, ne? So wie sie jetzt, glaube ich, gerade ist. Da, wenn ich mir das zum Beispiel anschaue, wie man so eine First Class kreiert und vergleiche, wie oder mir überlege, wie kreieren Startups ein Produkt, dann fällt mir was ein, und zwar, in vielen Großstädten gibt es diesen neuen Service, der heißt Gorillas. Das ist eine App, die dir deinen Einkauf in 10 Minuten bringt. Das heißt, ich bestelle jetzt ein Sixpack Bier und in 10 Minuten ist es in meiner Haustür. So, das ist ein Wahnsinnsprodukt, macht es absolut süchtig. Es ist, jedes Mal denkt man nur so, wow. Und wie die ihr Sortiment aufgesetzt haben, die sind ja quasi konkurrierend mit dem Supermarkt. Ja, der Rewe hat gesagt vorher, wir machen auch Lieferungen, das haben wir schon seit 5 Jahren gesagt. Der Rewe muss sich aber vorbestellen, kommt dann 4 Tage später zu einem Lieferslot irgendwie zwischen 14 und 18 Uhr, Mindestbestellwert 50 Euro und so weiter und so fort, was natürlich keiner benutzt oder kaum jemand benutzt. Und mir dann überlege, so wie haben die das hingekriegt, dass die so ein Sortiment haben, was richtig geil für alle funktioniert. Und indem sie haben alles, was nicht essential ist, einfach weggelassen. Also die haben gesagt, es gibt eine Sorte Bananen, es gibt eine Sorte Milch, es gibt eine Sorte Gouda, es gibt eine Sorte Mozzarella und nicht irgendwie 6 von allem, damit wir unser Lager klein halten können, damit wir schnell sein können, damit der Kunde sich auch nicht aus 6.000 Produkten was raussuchen muss, sondern aus 600 nur, was immer noch sehr, sehr viel ist, mit Ausnahme von Bier, da gibt es ganz viele, weil da ist der Deutsche speziell. Und so müsstest du eigentlich auch in einem Airline-Produkt hingehen und sagen, was weiß ich, ja, Business Class oder First Class. Was sind die Essentials, warum die Leute das machen wollen? Ich gehe in die Business Class, weil ich sage, geil, hier habe ich Platz, Hier kann ich ein Instagram-Foto machen von meinen Beinen, wie sie ausgestreckt sind. Hier kriege ich die Getränke und das Essen umsonst. Und da geht es aber nicht darum, ob ich da jetzt 12 verschiedene Weine habe oder 3. Das macht nicht die Experience aus. Ich kann mit 3 sehr guten Weinen kann ich einen genauso guten Service bieten wie mit 12 sehr guten Weinen. Oder ich brauche nicht 200 Filme, es reichen auch 100 Filme. Damit werde ich auch einen sehr guten Service auf die Beine stellen können und so weiter und so fort. Also das sind so Sachen, wo man, glaube ich, super krass von der Startup-Szene lernen kann, wo man halt sieht, was wird halt am meisten genutzt und wirklich nach der Nutzung geht. Wie nutzt der User am Ende das Produkt? Und da brauchst du halt einen Datenfluss, da brauchst du laufendes Feedback und so weiter und so fort.
Oh Gott, da könnte ich jetzt auch in eine endlose Diskussion mit dir einsteigen als alte Produktlerin.
Gerne.
Weil wir natürlich bei uns nicht von einem regionalen Produkt sprechen, sondern wir reden natürlich von einem internationalen. Mhm. Und ich sag mal, das Thema Auswahl ist zumindest bei allen Kundenbefragungen das absolute Essential. Ne? Also die wollen auswählen können. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, aber nicht zwischen 200 Sachen, sondern zwischen 3. Das ist aber, wenn du internationales Publikum hast, nochmal anders, weil der Inder einfach eine andere Whisky-Sorte haben möchte in der First Class als der Deutsche und der Kanadier eine andere und der Bengalese eine andere.
Ja.
Also, ich gebe dir vom Prinzip her natürlich recht. Und Simplicity ist ja auch wirklich etwas, was immer mehr, denke ich mal, in der Gesellschaft an Wert gewinnt, weil wir auch so müde sind, Entscheidungen zu treffen. Das ist ja auch wahnsinnig anstrengend. Wir glauben, dass uns das ganz viel Freiheit gibt, aber es nimmt uns auch ganz viel Freiheit.
Ja.
Ja, insofern hast du recht und es macht es natürlich auch, ne, du bist flexibler, du bist nicht so teuer und also es hat ganz, ganz, ganz viele Vorteile, gar keine
Frage. Ja, aber ich gehe auf dieses Thema ein, was du gesagt hast, dass die Marge halt in der Airline sehr gering ist. Die Airline hat auch natürlich das Problem, das Yield Management ist halt super essentiell, weil ihr halt extrem hohe Fixkosten habt, auf eurem, wenn ihr Produkt verkauft. Ja, du kannst das Flugzeug ja nicht in die Hälfte schneiden. Du kannst auch aus verschiedenen Gründen, kannst du nicht einfach sagen, okay, heute fliegt jetzt keine 747 nach New York, sondern nur ein A330 oder sowas, weil du es nicht einfach umändern kannst, weil es irgendwie aus Rechtegründen, aus Fleetmanagementgründen und so weiter und so fort. Das heißt, die Airline muss halt an anderen Stellen natürlich immer versuchen, Marge zu schaffen. Ne? Und wenn du halt große Auswahl schaffst, baust du Database auf, du baust Lager auf, du baust all diese Themen quasi als Backlog auf, alles, was muss auch alles gemanagt werden. Ich glaube, wenn jetzt jemand kommen würde und noch nie in einem Flugzeug geflogen wäre und noch nie ein Produkt gebaut hätte, oder vielleicht schon mal ein Flugzeug geflogen wäre, aber noch nie ein Airline-Produkt gebaut hätte, würde er es wahrscheinlich komplett anders bauen, als alle Airlines das bauen. Das ist ja auch die Essenz dieser Startups und warum so diese App wie Gorillas, die halt in 10 Minuten dann Essen liefert, warum die plötzlich so anders ist und alle Supermärkte sagen, das geht doch nicht. Das kann man doch so nicht machen.
Ja.
Die Leute brauchen die brauchen das teure Pesto Rosso, dann wollen sie unbedingt das Bertolli Pesto Rosso haben. Aber sie wollen auch die Hausmarke haben. Das haben wir in Kundenbefragungen festgestellt. So wäre das wahrscheinlich.
Genau.
Und man würde sich plötzlich wundern, so wie es doch irgendwie geht.
Also ich wundere mich auch wirklich. Also ich wundere mich, dass die Menschen tatsächlich nicht sagen, ist mir aber nicht egal, ob das eine Bio- oder nicht Bio-Banane ist. Und ich esse halt am liebsten das.
Die sind einfach alle Bio.
Oder so. Ja, keine Ahnung. Mag sein. Das ist dann vielleicht das Schlaue daran. Aber eine Frage sei mir an der Stelle noch erlaubt. Wie bringen die das denn so schnell zum Kunden? Haben die jetzt, ich sag mal, das klingt jetzt furchtbar rassistisch, aber beuten die irgendwelche kleinen Pakistanis aus oder?
Nee, wie machen die das? Also das Ganze funktioniert so. Also es wird ein Fahrrad gebracht, der Fahrer kommt mit so einem großen Rucksack, da ist der ganze Einkauf drin, je nachdem, was du halt orderst. Also ich kann auch nur ein Bier ordern, dann kommt das trotzdem. Zahle genauso viel wie im Supermarkt plus 1,80 Euro Liefergebühr. Wie das funktioniert, wir haben so Lieferhubs, das sind quasi wie so, am Ende ist es eine Lagerhalle und in dieser Lagerhalle lagern alle Produkte. Und dann bestelle ich mit der App, ich sage jetzt ja, ein Sixpack Bier, 5 Bananen, Eiscreme, Avocados, ja, was man so braucht, Toilettenpapier. Dann zahle ich dafür 20 Euro für meinen ganzen Einkauf. In dem Moment, wo das reingeht, holen die Leute in diesem Lager, die heißen Picker, picken die ganzen Sachen raus, schmeißen das in den Rucksack. In der gleichen Zeit macht sich der Fahrradfahrer fertig, steht schon auf dem Bike, kriegt den Rucksack aufgesetzt, düst los. Und du kannst nur bestellen im Liefergebiet im Umkreis von 2,8 Kilometern um dieses Lager herum. So können Sie das Lieferversprechen einhalten und bauen quasi alle 2,8 Kilometer gesprochen, beziehungsweise muss ich ja verdoppeln, weil du ja einen Radius hast, also alle 5,6 Kilometer bauen Sie so ein Hub auf, damit Sie die Leute beliefern können. Das ist der Clou daran. Und der Supermarkt funktioniert natürlich ganz anders, weil er ganz anders traditionell gewachsen ist. Die haben halt dieses ganze Sortiment, die haben überhaupt nicht so ein Lager, die haben keine Picker. Da ist es einfach so, ja, morgens geht einer ins Lager und packt das in den LKW und fährt dann irgendwie vorbei. Die können das nicht abbilden. Es sei denn, sie wollen sich selbst ja disrupten, wie man so schön sagt. Aber es wird wahrscheinlich so kommen, wahrscheinlich wird Rewe oder Edeka-Gruppe, einer von denen werden am Ende diese App aufkaufen.
Sterben, ja.
Wenn sie schlau sind, werden sie die einfach kaufen für eine Milliarde Euro und werden dieses Geschäft einfach übernehmen. Oder für 10 Milliarden Euro, ich weiß es nicht.
Und hoffentlich nicht so anpassen, dass es dann wieder langsamer wird. Ja. Weil am Ende, was ich daran wirklich schätze, ist der Gedanke für Simplicity auch beim Einkaufen. Ne? Willst du dann durch 100.000 Produkte scrollen? Vielleicht nicht. Vielleicht willst du auch schnell deinen Einkauf tätigen in 5 Minuten. Dann reicht es auch, wenn eine Banane im Angebot ist. Ich glaube, es sind einfach zu verschiedenen Situationen verschiedene Lösungen. Und das macht ja auch Startup-Szene irgendwie aus. Ich finde das cool, darüber nachzudenken, welche Kundensegmente brauchen genau was und welche Lösung bringe ich dafür. Und zurück zu dem, was du am Anfang gesagt hast, dass das Geheimnis eben da drin liegt, das genau zu verstehen und nicht zu fragen, was bringt mir das, sondern funktioniert es tatsächlich und mache ich es jetzt einfach mal. Da liegt ja dann der Clou, weil derjenige, der die Leidenschaft dafür hat, der wird sich schon überlegt haben, dass es genug
funktioniert,
also genug Nachfrage gibt, dass ich das von klein auf hoch skalieren kann. Und ich glaube, da braucht es dann einfach ein bisschen mehr Vertrauen auch in die Businessmodelle der Startups, die sagen, ja, das kann ich mir vorstellen, weil ich habe eine gründliche Recherche gemacht, die mir sagt, ja, so ein Modell kann ein Alternativprodukt sein für das, was schon am Markt ist. Ja, ich glaube, da können wir alle ein bisschen auch offener werden und einfach sagen, ja, lass die ausprobieren. Es wird sich ein Markt ergeben. Und wenn ja, wie ist er denn?
Vollkommen richtig. Und am Ende musst du es einfach testen. Du musst raus. Im Startup-Jargon gibt es ja dieses sogenannte MVP, Minimum Viable Product. Das heißt, das kleinstmögliche Produkt, mit dem du dein Versprechen einlösen kannst. Das ist zum Beispiel, das kann auch einfach nur eine Website sein mit einem Pre-Order-Formular. Oder so eine Kickstarter-Kampagne kannst du sagen, ich werde einen Kühlschrank bauen, mit dem man fliegen kann. Zahle bitte 1.000 Euro, wenn du ihn haben möchtest, in 3 Jahren. Das ist das MVP. Ja? Die Leute wissen, worum es geht. Ich bezahle dafür, ich kann damit einen Kunden werben, ohne dass ich bisher ein Produkt habe, das kleinstmögliche. Und so validieren ja Startups ihre Ideen. Also wir validieren auch so unsere Ideen, indem wir unser Produkt so bauen, dass wir, wenn wir neue Ideen haben, spielen wir das immer an 10%, also bauen wir die kleinstmögliche Version davon, spielen das an 10% unserer Nutzer aus und gucken, wie reagieren die. Ja, zum Beispiel, wir haben neulich zum Beispiel die Preise geringer gemacht, um zu wissen, kaufen dann mehr Leute. Und hebt sich das quasi über die Masse mit dem geringeren Preis, bringt das am Ende mehr, quasi insgesamt mehr. Haben aber festgestellt, wenn wir günstiger werden, kaufen es weniger Leute. Das heißt, wir müssen, und dann jetzt aktuell probieren wir, wie es ist, wenn wir 2 Euro teurer werden im Monat. So, kaufen es dann mehr Leute. Ich weiß es nicht, werde sehr gespannt sein. Also du wirst es, man kann es natürlich nicht sofort am ersten Tag sagen, aber du kannst es jetzt über 2, 3 Wochen beobachtest du es. Und dann, beim Anfang waren wir so, wow, hätten wir jetzt nicht gedacht. Und so können halt auch größere Unternehmen. Ihr könntet zum Beispiel auch einfach mal einen Monat lang nur 3 Weine anbieten und gucken, was passiert. Auf 5 Maschinen oder so. Und gucken, ob die Leute sich wirklich empören darüber und sagen, das geht ja gar nicht. Oder ob sie sagen, oh, diese 3 Weine aus Frankreich, Spanien und Italien waren ja sensationell lecker.
Also da gibt es natürlich ganz wundervolle Beispiele für, weil das natürlich, also die 25 Jahre, die ich dabei bin, wurde das natürlich immer wieder gemacht, alleine wegen Einsparmaßnahmen, ne, weil wir wieder in irgendeiner Krise waren. Aber spektakulär war Cola Light, haben wir versucht, ne, so nach dem Motto, ja, also Cola reicht doch wohl, ey, da war was los, das glaubst du gar nicht. Also und das ist natürlich schon... Da schreiben natürlich dann auch direkt die besten Kunden und dann natürlich an die oberste Heeresleitung. Und na gut, da kann man sagen, gut, das muss man dann aushalten. Ne? Aber ja, gut, aber im ersten Moment denkst du natürlich, Mist, also okay, da haben wir ja irgendjemanden in der Seele getroffen. Ich glaube, das zweite Beispiel war Tomatensaft. Das ist natürlich gut, gehört natürlich auch so ein bisschen.
Airline-specific, das ist so ein bisschen.
Sehr airline-specific. Aber ich will nur sagen, das Thema Essen und Trinken ist, warum auch immer, bei einem Flug macht das was mit der Seele des Menschen. Also das ist nicht trivial. Das ist irgendwie, ja, das warum auch immer, in der Gesamtgemengelage, wenn Menschen einen Flug antreten, viele haben ja auch Flugangst, viele sind sehr gestresst. Also es gibt da ja eine ganz besondere psychologische Verfassung tatsächlich bei unseren Fluggästen. Und das Thema Essen und Trinken ist so ein bisschen, da gewinnt man Kontrolle zurück. Ne? Das gibt einem so ein bisschen so einen kleinen Frieden zurück und so weiter und so fort. Also deswegen ist es dann vielleicht auch nochmal ein bisschen anders gelagert. Aber vom Prinzip her gebe ich dir recht. Und ich sag mal, diese ganze Diskussion zeigt ja aber auch, dass es, glaube ich, unfassbar schwierig ist, aus einem bestehenden System, in einer bestehenden Kultur, mit gelernten Glaubenssätzen ja auch, ne, was ganz anderes zu machen und da so mutig zu sein. Und ich glaube, es ist dann tatsächlich einfacher auf dem grünen Tisch, also entweder etwas richtig zu zerstören oder halt wirklich an einer anderen Stelle ganz neu anzufangen.
Also ich kann das verstehen. Mein erster Flug, an den ich mich erinnere, war irgendwie Delta Airlines nach Orlando oder so. Wir haben ja früher in Florida gelebt, meine Eltern und ich, nicht meine Familie und ich, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber meine Eltern. Und da gab es immer Cherry Coke. Ne? Und ich wollte immer Cherry Coke aus dieser leichteckigen Dose mit diesen Kirschen drauf und so. Und als es nicht mehr gab, war ich richtig enttäuscht. So, aber führt nicht dazu, dass ich keinen Flug mehr buche. Ne? Und man muss vielleicht das, was einem was bringt, irgendwie zerstören. Also ja, es kann sein, dass der Top-Kunde an den CEO schreibt, das geht so nicht, dass ihr keine Cola Light hier habt. Was soll das? Aber vielleicht führt es dazu, dass du halt bei an anderer Seite halt 100.000 irgendwie einsparst, weil du entweder weniger Management-Aufwand hast oder weniger Gewicht mit dir rumschleppst oder was weiß ich, sodass du es kompensieren kannst, dass diese Person vielleicht einmal weniger oder zweimal weniger im Jahr bucht.
Who knows? Klar. Ja. Also ja, es ist ein tägliches Ringen tatsächlich. Und ja, so klar kann man die Rechnung natürlich auch immer nicht aufmachen, weißt du?
Ja, das stimmt.
Lässt sich ja immer so nicht so rauskristallisieren.
Ich würde ganz gerne auf die Zeit blickend nochmal einen anderen Themenkomplex anschneiden wollen, weil viele Startups scheitern ja dann auch. Mhm. Und du hast vorhin schon von dem Thema Leadership gesprochen und ich glaube, Hypothese, dass auch ein guter Leadership-Style und die richtige Struktur eines Startups auch den Erfolg ausmachen. Ja, was denkst du oder was sagt deine Erfahrung, sind so die wesentlichen Leadership Principles, würde ich fast mal sagen, die es braucht für den Erfolg eines Startups?
Also ich habe ja schon mal eine Insolvenz hingelegt. In dieser Insolvenz konnte ich sehr gut analysieren, was nicht funktioniert hat. Und da war tatsächlich dieser Leadership-Komplex nicht unwichtig. Es gab noch diverse andere Themen, ja, aber ein Thema war, das war bei Lightboys, das war eine Firma, die gab es bereits und war bereits so ein bisschen in Schwierigkeiten oder kam nicht so richtig off the ground, ja, wie so ein Albatros. Dann hat mich ein Investor dieser Firma angesprochen und hat gesagt, Philipp, sag mal, du hast in den und den Bereichen Erfahrungen, die sind für uns relevant. Könntest du dir vorstellen, diese Firma quasi zu leiten? Ich war gerade an einem Punkt, wo ich sagte, was mache ich jetzt? War bei Protonet, also war nicht unhappy, aber aus verschiedenen Gründen war ich so an so einem Punkt, wo ich sagte, so, ja, jetzt muss aber irgendwie mal ein bisschen mehr passieren. Und habe dann gesagt, ich mache das jetzt einfach so. Ich freue mich darauf, dass das hier gerade nicht funktioniert. Da ist ja dann bestimmt richtig was zu tun. So. Es gab verschiedene Stakeholder. Ja. Es gab quasi so den Gründer, der eher künstlerische Persönlichkeit hatte, dem sehr viele Themen intrinsisch wichtig waren, zum Marke, zum Produkt und so weiter und so fort. Dann gab es die Investoren, die wollten ein großes Unternehmen daraus machen. Dann gab es die Mitarbeiter, die waren nochmal andere. Also ganz viele verschiedene Stakeholder. Und ich fand mich dann in einer Rolle wieder, in dem ich versucht habe, alle so happy zu machen. Und das war retrospektiv nicht richtig. Was ich eigentlich hätte machen müssen, ist zu sagen, ich schaue mir das jetzt mal 2 Monate an, wie das hier läuft und sage mal gar nichts. Und danach haltet ihr mal alle den Mund für 3 Monate und ich sage euch, was ihr zu tun habt. So, auch euch Investoren. Und so bin ich es tatsächlich jetzt bei dieser Firma am Anfang dann eben angegangen, dass ich gesagt habe, wenn wir es machen, dann machen wir es so und so und so. Dieses Vorgeben, das hat dazu geführt, dass meine Investoren dann plötzlich gesagt haben, okay, so machen wir es. Wir folgen dir. Also klare Ansagen machen, ist im Leadership, glaube ich, extrem wertvoll. Und ich merke auch zum Beispiel bei uns auch immer, bei unserem Team, dass es immer besser funktioniert, wenn ich klare Ansagen mache und auch nicht zurückscheue davor, dass es vielleicht zu irgendwas führen könnte, was ich nicht will, dass es besser funktioniert. Ich bin leider per se nicht so eine Person, die so super gut ist, so Visionen zu formulieren, so weit entfernte Ziele, denen man so wie so ein, ja, wie so ein Polarstern irgendwie folgen kann. Da bin ich nicht so gut drin. Ich weiß das immer so ein bisschen für mich selbst. Ich weiß immer ganz gut, wo ich hin will. Aber das ist das Zweite, warum es manchmal auch nicht klappt. Man muss es, glaube ich, auch gut seinen Leuten formulieren können. Und man muss natürlich auch mit gutem Beispiel vorangehen. Ja, man muss eigentlich die erste Person sein, die in einem Thema engaged, die auch dazu was weiß, die auch sich an die kulturellen Maßstäbe, die man selber setzt, hält. Also wenn ich neue Mitarbeiter einstelle, dann kriegen die von mir so ein kleines Paper, so ein Short Note about myself. Da geht es darum, wie ich bin, damit sie mich kennenlernen, bevor sie mit mir zusammenarbeiten. Da steht zum Beispiel drin, ich bin immer für dich erreichbar, 24/7, jeden Tag in der Woche, 7 Tage. Du kannst mich immer anrufen. Und das führt dazu, dass ich dich wahrscheinlich auch immer anrufen werde. Aber ich vergesse manchmal, dass du ja Arbeitnehmer bist. Du musst da nicht rangehen, wenn ich anrufe sonntags um 8.30 Uhr morgens. So, du bist, you're not required to do it. Aber wahrscheinlich werde ich es trotzdem machen, weil ich vergesse gerade, dass du ja auch Mitarbeiter bist und nicht irgendwie auch Kollege, auch Mitgründer oder sowas. Oder da steht zum Beispiel drin, dass mir Pünktlichkeit extrem wichtig ist und dass ich erwarte, dass andere Menschen pünktlich sind, dass wenn du ein Meeting mit mir hast, dass du on time bist. Und on time heißt 5 Minuten vorher aufkreuzt und nicht mir, wenn das Meeting anfängst, schreibst, ich brauche noch 5 Minuten. Und du kannst aber auf der gleichen Seite von mir erwarten, dass ich deine Zeit genauso wertvoll behandeln werde und pünktlich sein werde. Und wenn ich es nicht weiß oder wenn ich es nicht schaffe, dir rechtzeitig Bescheid sage, dass ich nicht pünktlich bin und nicht erst dann, wenn ich da sein sollte. Das sind so, und dann noch mehr Themen davon. So, und das sind so Sachen, wo man ganz klar sein muss, glaube ich, im Leadership, was können die Leute von einem erwarten. Auf der anderen Seite schicke ich meinen Mitarbeitern einen Fragebogen, bevor sie anfangen, wo sie Fragen beantworten, die sehr intim sind. Also zum Beispiel, wann hast du das letzte Mal geweint und warum? Also was bringt dich dazu aufzugeben? Was macht dich richtig, richtig glücklich? Solche Meta-Fragen, sage ich jetzt mal. Und das führt dazu, dass ich bei den Leuten so ein bisschen verstehen kann, welche Themenkomplexe für die wichtig sind. Ja, bei dem einen fällt dann irgendwie 6-mal das Wort Anerkennung oder Vertrauen oder Leistung oder Transparenz oder was weiß ich. Und dann weiß ich, aus deren Arbeits- und Lebensvergangenheit gab es offensichtlich Themen, wo die Transparenz total wichtig war. Das heißt, bei dieser Person muss ich einmal extra irgendwas sagen. Oder bei der Person, bei der Anerkennung wichtig ist, da muss ich einfach zusätzlich einmal im Monat vielleicht eine E-Mail schreiben, wo ich sage so, ey, Dude, fand das richtig gut, wie du das und das gemacht hast. Job well done. Dass sie das spüren, dass ich das weiß, dass die so sind. Und das führt halt dazu, dass man gut mit den Leuten arbeiten kann. Ja?
Ich sehe Dörtes Herz höher schlagen. Ich sehe es. Ich kann das sehen.
Das ist das eine. Das andere ist aber auch die Frage nochmal zu dem Thema Partizipation, ne? Weil so wie du es beschreibst, gehst du ja wirklich sehr individuell auf deine Mitarbeiter ein und dir ist es auch wichtig, dass ihr an dieser Beziehung, wie ich das jetzt gerade so wahrnehme, arbeitet. So ganz top-down, wie du es am Anfang ein bisschen beschrieben hast, ist es ja dann doch nicht mit den klaren Ansagen. Wie lebst du Partizipation dann in täglichen Prozessen und in den Veränderungen, die ihr auch im Unternehmen machen müsst?
Also mit klaren Ansagen meine ich nicht top-down. Damit meine ich nicht, dass ich jetzt sage, was passiert, sondern wenn jemand was, also ein Leader kann ja auch ein Mitarbeiter sein, der ein Projekt leitet. Ne? Das ist ja auch Leadership. Das erwarte ich auch von den Leuten, die bei mir arbeiten, dass sie auch dass sie Leader sein können. Da erwarte ich einfach, dass nicht da rumgeeiert wird, sondern dass man halt sagt, was los ist. Das meinte ich mit klarer Ansagen. Also Partizipation, ich glaube, wenn du jetzt meine Mitarbeiter fragen würdest, wie ist das bei uns, dann würden die irgendwie wahrscheinlich sowas sagen wie, ich kann in meinem Bereich irgendwie machen, was ich will. Philipp nervt ganz oft mit irgendwelchen Themen. Manchmal hat er keine Ahnung, aber er versteht dann auch, wenn er keine Ahnung hat und lässt dann auch mal in Ruhe. Ich versuche, mich dem Leben meiner Mitarbeiter so ein bisschen anzupassen, ja, dass die, wenn die morgens irgendwie lieber länger schlafen wollen, dann sollen die länger schlafen können. Wenn der eine lieber ab 6 Uhr arbeitet, dann soll der ab 6 Uhr arbeiten. Wenn die von Portugal aus arbeiten wollen, dann sollen die nach Portugal fliegen. So, mir ist es ja wichtig, dass wir unsere KPIs erreichen. Wir haben KPIs, die haben wir jeden Monat, die müssen wir roundabout erreichen. Ja, wenn wir jetzt bei 95% liegen, dann ist es für mich erreicht. Wenn wir halt bei 30% liegen von dem, was wir erreichen wollen, dann ist das nicht erreicht. Und wenn ich merke, das liegt daran, weil irgendjemand mehr surfen war in Portugal als arbeiten, dann sage ich halt so, ey, es geht nicht. So, komm zurück, kriegen wir nicht hin. Und grundsätzlich versuche ich den Leuten viel Entscheidungsfreiheit zu geben. Also zum Beispiel meine Marketingchefin, die hat vor 3 Jahren bei mir als Praktikantin angefangen aus der Uni raus, ne, und leitet jetzt große Marketing, also für Lufthansa wäre es wahrscheinlich noch nicht so groß, aber nicht kleine Marketingbudgets, kann irgendwie von SEO, SEA, Facebook, Instagram, diverse Advertising-Formate, hat sich alles selbst beigebracht, hat einen German Design Award gewonnen, weil sie, also sie war nicht Designerin, ich habe ja gesagt, du musst das Design machen, hat sich angeeignet, hat einen Design Award gewonnen, ja, also
Hammer.
Und das geht, ja. Und du musst halt die Leute enablen dazu, indem du sie, das ist so auch Teil meiner Motivation, und da werde ich auch so ein bisschen dann, kann ich auch leidenschaftlich werden, ich pushe die Leute maximal, ne? Also ich nehme keine Rücksicht davor, ob die sich irgendwas zutrauen oder nicht, weil ich meinen Leuten alles zutraue. Ich weiß, dass die Leute da Dinge können. So, und das, manchmal hat man Schiss davor und das ist auch okay, und ich werde niemandem sagen, so, du musst es jetzt aber machen, sondern ich werde versuchen, die Leute halt dahin zu bringen, dass sie ja von sich aus ja sagen, vielleicht auch ein bisschen ohne, dass sie wollen. Aber ich habe halt gemerkt, dass alle Leute, die jetzt bei mir mit im Büro sitzen, dass die Sachen können, dass die gut sind, dass die schlau sind, dass die fleißig sind. Und das muss man halt, da muss man die Leute eben zu, manchmal auch in den Arsch treten dafür, dass sie das auch selber von sich lernen. So. Und weil auf dem Papier, klar, jemand, der von der Uni kommt und noch ein paar Uni-Projekte gemacht hat und vielleicht mal irgendwie Social-Media-Werkstudentin war, natürlich kann das kein CMO werden auf dem Papier. So, aber wenn du den Leuten halt dazu bringst, dass sie alles machen und plötzlich merken sie, ich mache ja alles das, was ein CMO macht, dann sind sie halt, dann bist du halt, dann irgendwann bist du halt der CMO.
Na, es ist ja wie immer, also keiner operiert ja im luftleeren Raum. Ne? Also ja. Du kannst ja auch nur, sagen wir mal, erfolgreich sein sowieso mit deinen Leuten. Du kannst auch nur ein guter Chef sein, ne, wenn du entsprechend auch Mitarbeiter hast, an denen du das sozusagen ausagieren kannst. Und ja. Umgekehrt ist es ja genauso. Ne? Also deine Mitarbeiter können super tolle Fähigkeiten entwickeln, wenn du ihnen den Raum dafür gibst, sie pushst und so weiter und so fort. Martin Buber sagt ja immer, alles menschliche Leben ist Begegnung, und so ist es. Also am Ende des Tages ja. Geht es ja immer um diese Beziehung, die du halt sehr aktiv gestaltest. Um jetzt mit Blick auf die Uhr bei dem Thema ein bisschen zu einem Ende zu kommen. Du hast mal in einem Interview gesagt, was dir noch wichtig ist, ist das Thema Lernfähigkeit. Das hast du ja eben schon angesprochen, ne? Dass ja. Das natürlich wichtig ist. Aber total. Auch eben Hard Skills, also die müssen schon auch was, ne, auf der Pfanne haben. Und wenn sie es nicht haben, dann erlernen sie es. Und das Thema Diversität. Vielleicht kannst du zu diesen letzten beiden Punkten noch mal was sagen.
Also Hard Skills, das ist so, weißt du, du wirst an der Uni ausgebildet, ein guter Arbeitnehmer zu sein. Ne? Du wirst nicht ausgebildet, Dinge umzusetzen am Ende des Tages. Also an meiner Uni war das, also 2007 war das so. Wenn ich jetzt mein Unternehmen ansehe und ich will jetzt zum Beispiel jemanden fürs Marketing einstellen, dann müssen die bestimmte Dinge einfach umsetzen. Ja? Die müssen halt irgendwie ein gutes grafisches Auge haben, weil sie irgendwie also sich ja Creative Direction machen oder so, oder sie müssen halt Grafiken bauen und verändern können. Ja, das heißt, sie müssen dann Designer oder Illustrator sein, weil ich halt Banner brauche, Posts brauche, Blogpost, Design, oder sie müssen Texte schreiben können, oder sie müssen Ads aufsetzen und analysieren können in verschiedenen Ad-Managern von Facebook bis Google bis LinkedIn, und sie müssen irgendwie mit Zahlen und Excel umgehen können. So, das sind alles so Skills, die ich mir aneignen muss. Das lerne ich alles nicht in der Uni. Also ich lerne nicht in der Uni, wie ein App-Manager funktioniert. Ich lerne nicht, wie Excel vielleicht, kann schon sein. Ich lerne nicht, wie ich jetzt was designe, es sei denn, ich komme vielleicht von einer Designhochschule. Aber wenn ich jetzt Marketing studiere an der Uni Hamburg oder sowas, ist das bei den meisten einfach nicht da. Deswegen ist ja Arbeitnehmern immer so Praktika und Praxiserfahrung so wichtig, weil die Leute wissen, hey, ich kann auch gerne jemanden von der Schule nehmen, wenn er halt schon ein paar Sachen gemacht hat oder aus der Ausbildung. Und bei uns ist es auch nicht wichtig, jetzt, was du studiert hast, wo und ob du überhaupt studiert hast und wie alt du bist, sondern ich möchte halt, ich schaue im CV eben danach, kann die Person bei mir was umsetzen, was ich brauche. Und natürlich ist eine Uni-Erfahrung gut und natürlich ist eine Auslandserfahrung gut, und das sind alles Plus obendrauf. Und wenn jemand eine 1-2 in einem Uni-Abschluss hat, dann zeigt mir das schon, die Person ist wahrscheinlich nicht dumm und nicht super faul, sondern ist wahrscheinlich ein bisschen fleißig und ist jetzt nicht komplett auf den Kopf gefallen. Aber das heißt immer noch nicht, dass sie jetzt was umsetzen kann. Aber das ist halt nicht für mich das erste Kriterium, sondern nur das Plus obendrauf. Und zum Thema Diversität, also mir ist Diversität wichtig. Wir sind leider noch nicht die diverseste Firma, ne? Würde ich sagen. Aber wir haben also verschiedene Sprachen natürlich. Also unsere Firmensprache ist Englisch. Wir haben Leute aus Frankreich, Portugal, Slowenien, Deutschland, USA, sonst wo. Also gerade in unserem Bereich ist Diversität halt deswegen wichtig, weil es oft zu besseren Ergebnissen führt. Wenn alle gleich sind, dann kannst du halt etwas, was...
Langweilig, ja.
Dann kannst du halt nur das gut machen, wo du weißt, dass es da halt irgendwie nicht viel Innovation braucht oder wo Innovation nichts bringt. Und das sind halt nicht so viele Felder eigentlich, ne?
Dörte, ich würde gerne noch eine Frage stellen, bevor wir zu unserer Rubrik kommen, denn um mal noch einen ganz anderen Aspekt hier reinzubringen. Ich habe gelesen, Philipp, dass du bei den Hamburger Goldkehlchen singst.
Ja.
So, das klingt jetzt natürlich erstmal ganz vielversprechend. Ist das jetzt so ein alter Schiffers-Männer-Gesangsverein oder ist das eine Hip-Hop-Band oder was muss man darunter verstehen?
Okay, also die Hamburger Goldkehlchen sind 70 Männer. Keiner von uns kann singen, aber wir haben alle Spaß daran. Also das Ganze ist aus so einer Karaoke-Nacht entstanden, nachdem sich so die Frage gestellt hat, gibt es eigentlich einen Chor für Leute, die nicht singen können? Ne? Gibt es einen Chor für Leute, die ja, Lust haben zu singen, aber jetzt nicht an einem Kirchenchor oder sonst was irgendwie ihr Zuhause finden, aber einfach Bock auf Singen haben? Und da gibt es halt sehr viele Leute von. Und Fleming, also auch einer meiner besten Kumpels, hat dann gesagt, so, ich gründe jetzt diesen Chor. Und da haben wir und ganz viele andere natürlich, haben dann gesagt, ja, okay, wir machen da jetzt mit. Und fast forward 2 Jahre hatten wir plötzlich irgendwie Flashmob-Auftritt in der Elfi beim Deutschen Radiopreis, haben vor 5000 Leuten im ausverkauften Konzert im Stadtpark gesungen, die wirklich wegen uns kommen mit so Goldkirchenfähnchen und so und dann Unterschriften wollen. Also wirklich völlig absurd.
Hammer.
Es macht sau viel Spaß, dürfen wir leider jetzt im Moment nicht machen. Wir freuen uns aber schon richtig krass drauf, wenn es wieder möglich ist, wieder da die Bühne zu rocken mit unserem Nicht-Talent.
Ja, aber das Coolste ist, dass ihr behauptet, ihr hättet kein Talent, aber wahrscheinlich insgeheim könnt ihr schon alle singen, weil ihr unter der Dusche und im Auto mega gelernt habt, wie es geht. Ihr seid nur so ein bisschen Understatement. Das ist ja schon sehr sympathisch, wenn ich das einfach mal so kommentieren darf.
Vielen Dank. Also in der Summe hört sich das dann auch nicht mehr so schlimm an. Das ist wie so eine Fankurve, weißt du?
Also come on, das hört sich richtig gut an. Und also mit deinem Einverständnis werden wir auch den YouTube-Link bei uns in die Shownotes nehmen.
Ja,
von
ja,
eurem letzten Fall. Video, absolut. Mr. Mercury. Das ist total sensationell.
Absolut. Ja. Ja, da haben wir auch wirklich Vollgas gegeben.
Ja, also hallo.
Wirklich, also mit Video und allem drum und dran, das war schon cool. Hat schon Spaß gemacht.
Echter Spaß, ne? Ja. Und solche Sachen, die machen den Alltag ja auch schön.
Da klopfen wir aber auch, ne? Das sind ja so Spaßprojekte, wo es nicht drauf ankommt, wo man dann so richtig, da packt einen noch mehr die Leidenschaft als bei allem anderen, wo man sagt so, ja, und jetzt machen wir dieses Video und alle sind Freddie Mercury und wir machen alle einen Schnurrbart und
ein Traum.
Geil und cool. Und ja.
Da habt ihr euch gut verewigt. Gut, mein Lieber, also kommen wir zu unserer Rubrik 3 Fragen an. Ich hoffe, du hast dir was Gutes überlegt. Also du darfst jetzt
die Fragen schon wieder vergessen.
Einer bekannten Persönlichkeit, tot oder lebendig, 3 Fragen stellen. Welche Persönlichkeit wäre das und was wären das für 3 Fragen?
Okay, also wahrscheinlich würde ich, wenn ich könnte, Jesus nehmen. Nicht, weil ich irgendwie jetzt krass gläubig bin oder sowas. Ich meine, unsere ganze Kultur, unsere ganze Welt, westliche Welt, baut zumindest so auf dieser Jesus-Legende irgendwie so ein bisschen auf. Und ich würde ihn wahrscheinlich fragen, so, ja, was hast du gesagt, dass die Leute so über dich sprechen und du Jahrtausende quasi uns prägen wirst? Was hast du, welche Pilze hast du gefuttert, als du dachtest, du erzählst den Leuten jetzt, dass du der Messias bist?
Der Sohn Gottes.
Der Sohn Gottes? Oder hast du es wirklich gesehen? Also das würde mich wirklich interessieren. Und die dritte Frage wäre wahrscheinlich so, Wie sieht das Afterlife aus? Weil wir sind ja irgendwie, wir leben hier alle auf der Erde und machen hier so unser Ding und versuchen irgendwie zurechtzukommen und vielleicht auch irgendwie die Anzahl der schönen Momente irgendwie zu maximieren. Aber im Vergleich zur Zeit ist es doch alles irgendwie so super schnell und alles irgendwann vorbei. Und ja, mich würde einfach interessieren, wie sieht das danach aus? Ja, ist dann alles wie wenn man schläft oder erwartet einen die Riesenparty? Oder wird man wiedergeboren als Eichhörnchen? Ich weiß es nicht, ja. Also das
kommt drauf an, wie du deine Mitarbeiter behandelt hast, verstehst du? Dann kommst du entweder in den Himmel oder in die Hölle. Das ist doch total logisch.
Das stimmt. I'll try my best.
Ja. Also, du bist ja in bester Gesellschaft. Im vorletzten Podcast hat Ines Imdahl ihre Fragen an Gott gerichtet, also an Vatern von Jesus. Ja, also es scheint ja uns Menschen dann doch umzutreiben, ne? Also egal, ob man jetzt religiös ist oder
Fall.
Nicht.
Aber, man kann sich der Spiritualität, glaube ich, irgendwie auch nicht unbedingt entziehen. Also jeder versucht rational, also ich versuche natürlich in meinem Job immer rational zu sein und auch sonst versuche ich rational zu sein, um keine dummen, irgendwie kurzsichtigen Entscheidungen zu treffen. Aber in meinen Momenten alleine, wenn ich joggen gehe, wenn ich einschlafe, wenn ich träume, wenn ich sonst was mache, dann denke ich trotzdem ja an Dinge, die für mich unbeantwortet sind. Ja, sonst würde ich mir diese Fragen ja nicht, sonst würde ich ja nicht drüber nachdenken müssen.
Wir sind zutiefst spirituelle Wesen. Also das ist liegt in unserer Natur. Also da braucht man, finde ich, auch gar nicht drüber zu diskutieren. Das kann auch keiner wirklich leugnen. Am Ende des Tages sind wir alle genau auf der Suche danach und richten unser Leben auch ein Stück weit danach aus. Manchmal unbewusst, aber es ist da. Also danke, das ist doch wunderbar.
Ich hoffe, das war jetzt nicht zu großer Schmarrn.
Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Also super spannend und auch breit gefächert in den Themen. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich konnte in dein Unternehmen eintauchen. Das hast du spannend beschrieben, Philipp.
Okay, cool. Vielen Dank. Ja, ich bin sehr gespannt. Also vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und es ist jetzt Freitagnachmittag. Vielleicht wird es jetzt Zeit, ein kleines Alster aufzumachen.
Ach, auf jeden Fall. Kannst du bei Gorilla bestellen. Bei den Gorillas.
Korrekt.
Super. Vielen Dank. Und ja, alles Gute für euch, für Cherry Deck.
Dankeschön,
viel Erfolg
Dankeschön.
Weiterhin. Und dann würde ich sagen, machen wir hier Feierabend. Und danke dir, dass du dabei warst, lieber
danke.
Philipp.
Danke euch beiden.
Ja, mach's gut. Viel Erfolg. Tschüss.
Ciao.
Ja, Dörte, das war Philipp.
Das war Philipp. Cooler Typ.
Guter Typ. Viel zu erzählen. Gute Insights. Also sowohl natürlich, was das Thema, wie packen wir die Dinge an? Wie entscheiden wir? Ja, so Paradigmen wechseln. Ne? Also gerade wenn es darum geht, das Alte hinter sich zu lassen und was ganz Neues aus dem Hut zu zaubern. Und natürlich auch alle Gedanken, die er zum Thema Leadership hat und wie er mit seinen Mitarbeitern zusammenarbeitet. Das fand ich schon sehr, sehr, sehr erfrischend.
Ja, es war wieder so eine Lernreise, fand ich, weil er sehr anschaulich beschrieben hat, wieso das Leben, das Organisieren und auch der Umgang mit dem Umfeld funktioniert.
Mhm.
Also als du mittendrin gesagt hast, jetzt wird die Dörte begeistert sein, da war ich in der Tat auch sehr begeistert. Wir hatten das natürlich alles nicht abgesprochen. Ich kannte Philipp ja auch gar nicht vorher und umso mehr habe ich dann in dem Moment ein bisschen geschmunzelt, weil ich dachte, ach, das ist schön, das einfach auch mal so zu hören, wie es dann woanders genauso klappt, wie man es sich selber vielleicht manchmal wünscht und oder eben halt auch aus Lehrbüchern kennt. Das hat mir gut gefallen.
Naja, weil er natürlich, indem er in diese Beziehung tritt mit seinen Mitarbeitern, ja den Kern von Customer Centricity auch lebt. Ne? Also wo es ja eben nicht nur um Kundenzentrierung, sondern um Menschenzentrierung geht. Und das fängt ja natürlich dort an, ja, also beim eigenen Mitarbeiter oder bei den Menschen, mit denen man arbeitet, fängt es natürlich an. Also wenn ich zu denen keine gute Beziehung aufbauen kann, wie soll ich sie dann zum Kunden aufbauen? Und dieses Thema Beziehung zu Menschen, das kenne ich ja auch aus meiner Zeit, als ich für das Loyalty-Team gearbeitet habe und das mit dem Horncircle-Programm zu tun hatte. Bindung, menschliche Bindung gehört in jede Beziehung. Also nicht nur zum Kunden, sondern auch zum Mitarbeiter, zu den Partnern, zu den Geschäftspartnern, zu Lieferanten und so weiter und so fort. Und das kann man nicht einseitig in eine Richtung leben, sondern das ist eine Haltungsfrage.
Ja, und er war sehr ehrlich zu sich und auch sehr ehrlich zu uns, fand ich. Weil auch Fehlerkultur, ja, par excellence. Mhm. Ne? Also sich auch einzugestehen, dass Fehler gemacht werden, dass man auch selber einen Teil daran hat. Dass das ein Learning für den nächsten Business Case ist, Hut ab.
Ja.
Ja, muss man erstmal machen, muss man auch erstmal durchmachen und war für mich wirklich total schlüssig.
Ja, definitiv. Nee, das war schön. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Ein schöner Ausflug in die Hamburger Startup-Szene.
Und ich werde jetzt Rotkehlchen-Fan. Ich werde mir jetzt ohne Ende Rotkehlchen anhören. Nein, Goldkehlchen heißen sie. Genau. Da war er, der freudsche Versprecher. Da denke ich doch glatt an die Vögel. Aber das Gezwitscher wird bestimmt mindestens genauso gut sein. Ich bin gespannt. Da muss man mal zu so einem Event hin, glaube ich.
Ja, ja, du musst dir mal das Video anschauen. Das ist wirklich total cool. Also das ist auch super professionell, finde ich. Und ich dachte erst bei den drei Fragen an, wählt er vielleicht Freddie Mercury? Weil das eben weil es in dem Video um Freddie Mercury geht. Aber Jesus war natürlich auch, ist ja auch ein cooler Dude gewesen. Ob der so gut singen konnte, weiß ich nicht, aber who knows?
Das lassen wir mal so stehen, wahrscheinlich konnte er.
Als Gottes Sohn wird er das ja wohl gekonnt haben. Sehr schön. Voilà. Ja, Dörte, was hast du noch auf dem Zettel heute?
Ja, heute schneide ich noch eine von unseren Folgen.
Mhm, sehr gut.
Und ansonsten gibt es heute nochmal Spargel.
Ah, sehr gut. Ja, ich werde gleich total nicht vegan, nicht vegetarisch ein Gulasch kochen.
Lecker.
Für Freunde, die morgen zu Besuch kommen. Und das muss 3,5 Stunden im Ofen vor sich hinschmuggeln. Deswegen muss ich das jetzt dringend mal anschmeißen, damit ich nicht heute Nacht noch hier in der Küche rumstehen muss.
Genau.
Recht hast du.
Ja, ja, schön.
Ja, dann viel Spaß beim Spargelessen, Dörte. Und bis zum nächsten Mal. Freue ich mich.
Und viel Spaß mit deinem Besuch.
Dankeschön.
Bis dann.
Bis dann.
Ciao. Tschüss.